Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poll Borkast, dem Podcast der Kreispolizeibehörde Borken. Ein Thema, das wir heute anpacken wollen, aus aktuellem Anlass, ist das Thema sexuelle Belästigung, im weitesten Sinne auch sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt. Ein weites Feld, über das wir sprechen möchten. Es hat in Braunbocholt in den vergangenen Wochen immer wieder Taten gegeben, die in diesen Bereich fallen, die sich im öffentlichen Raum abgespielt haben und die nicht nur bei den Betroffenen Ängste und Besorgnis ausgelöst haben. Die Ermittlungen, die dauern da auch nach wie vor an. Wir werden heute nicht über Ermittlungsergebnisse in diesem Fall sprechen, sondern ganz allgemein über dieses Kriminalitätsphänomen, das leider immer wieder auftritt in unterschiedlichen Schattierungen. Mit mir am Tisch sitzt Dagmar Reimer. Hallo Dagmar.
Hallo Thorsten.
Dagmar Reimer ist Kriminalhauptkommissarin und bei uns tätig im Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Dagmar, wir hatten auch schon im Vorfeld mal darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Begriffe da voneinander abzugrenzen und dass es zum einen ja die juristischen Begrifflichkeiten gibt, über die wir heute aber nicht so sehr sprechen wollen. Da müssten wir wahrscheinlich ein halbes Rechtsseminar zu aufmachen, um das auseinander zu dröseln. Sondern uns geht es tatsächlich mehr um das Inhaltliche, um das, was passiert. Also wenn wir von sexuellem Übergriff und sexueller Belästigung sprechen.
Genau. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und es ist tatsächlich so, wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Begrifflichkeiten sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe natürlich juristisch geprägt sind. Und uns geht es jetzt in diesem Podcast ja vornehmlich darum, was kann ich denn tun, um mich zu schützen? Beziehungsweise wie kann ich denn möglicherweise meinen Teil dazu beitragen, dass ich eben nicht Opfer von sexuellen Übergriffen oder sexueller Belästigung werde.
Genau, wir können uns ja nochmal am Beispiel Bocholt so die Situation vor Augen führen, denn der Schauplatz ist da vielleicht ein anderer, als man oft beim Thema sexuelle Belästigung denkt. Bei sexueller Belästigung, wer das mal googelt, wird ganz viele Informationen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beispielsweise kriegen. Das ist das, was da am ersten aufschlägt. In Bocholt hatten wir es jetzt mit einem Täter, einem oder mehreren, das seien noch dahingestellt, zu tun, die im öffentlichen Raum quasi so blitzartig dann plötzlich im Vorbeifahren mit dem Fahrrad beispielsweise eine Frau an den Po packen. Das liegt ganz anders als sexuelle Belästigung etwa am Arbeitsplatz, wo es ja auch eine Täter-Opfer-Beziehung gibt.
Genau, das ist richtig. Also das Wesen dieser Übergriffe, über die wir heute sprechen, liegt natürlich darin, dass in der Regel keine Beziehung, keine räumliche, soziale oder sonst wie Beziehung zum Täter besteht, sondern dass es in der Regel also gänzlich Unbekannte sind, die da auftreten. Während eben bei der sexuellen Belästigung ein Großteil der Täter tatsächlich aus dem näheren sozialen Umfeld stammen. Und ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass in einer repräsentativen Studie in ganz Deutschland 60% aller Frauen, aller befragten Frauen und Mädchen angegeben haben, schon einmal in ihrem Leben Opfer von sexueller Belästigung geworden zu sein. Das reicht natürlich von taxierenden Blicken, obszönen Witzen bis hin zu vermutlich oder vermeintlich zufälligen Berührungen. Ja, und das ist gerade das, wo wir heute jetzt ja keinen Schwerpunkt setzen, sondern wir wollen uns aus kriminologischer Sicht mit den Dingen beschäftigen, die in Bocholt passiert sind, die aber auch anderswo im Kreis Borken ja schon stattgefunden haben. Das heißt, dass ein mir unbekannter Täter plötzlich sich mir in sexueller Absicht oder in vermeintlich sexueller Absicht, in vielen Fällen können wir ja über die Motivation des Täters gar nichts sagen, weil die Täter noch nicht ermittelt worden sind oder sich eben, wenn sie denn ermittelt worden sind, nicht dazu äußern, wie die Motivlage war.
Gut, wenn ich mir die Situation vorstelle und mich da reinversetze, wir erkennen da ja auch ein Muster, das spielt sich da beispielsweise in Grünanlagen, in Parks ab, die gar nicht so schlecht frequentiert sind, auch nicht nachts, sondern tagsüber. Ich bewege mich also da im Park, bin da unterwegs und dann kommt mir da vielleicht ein Fahrradfahrer entgegen und ich kriege ein mulmiges Gefühl.
Genau, das Wichtigste dabei ist natürlich, sich vielleicht vorab schon mal Gedanken zu machen. Wir nennen das vorausschauendes Verhalten, und zwar sich vorab gedanklich mit möglicherweise gefährlichen oder bedrohlichen Situationen schon zu beschäftigen. Dann bin ich eventuell in einer akuten Notsituation auch in gewisser Weise vorbereitet und möglicherweise auch sicher in meinen Handlungen. Das heißt, sich Gedanken machen, wie würde ich denn reagieren? Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn? Was kann ich tun, um mich zu schützen?
Also schon im Kopf die Szenarien, die möglich sind, mal durchspielen, ohne sich dadurch jetzt vielleicht zu ängstigen, sondern genau, ein realistisches Bild zu kriegen.
Genau, das kann nämlich auch dazu führen, dass ich im Gegenteil nicht ängstlicher werde, sondern dass ich auch in meinem Auftreten selbstbewusster werde, wenn ich mich mit der Gefahr schon vorab gedanklich auseinandergesetzt habe. Möglicherweise habe ich so die Chance, auch potenzielle Täter abzuschrecken. Denn Untersuchungen haben auch gezeigt, dass maßgeblich auch das Verhalten von Opfern Täter dazu bringt, zur Tat zu schreiten oder eben nicht zur Tat zu schreiten. Wobei mir an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig ist zu betonen, dass es nicht in der Verantwortung des Opfers liegt. Das heißt, wir dürfen hier nicht davon ausgehen, dass wenn jemand Opfer einer Sexualstraftat wird, er sich einfach nicht gut genug geschützt oder vorbereitet hat, sondern verantwortlich für die Tat ist immer der Täter. Das muss ganz, ganz klar sein.
Aber ganz praktisch, was empfiehlst du? Was kann ich tun? Was sollte man vielleicht auch lassen?
Ja, genau. Also ganz grundsätzlich muss ich mir natürlich überhaupt erstmal meiner eigenen Grenzen bewusst sein und auch in der Lage sein, diese Grenzen dann auch deutlich zu machen. Das heißt, ich muss wissen, wann ist denn bei mir eine Grenze überschritten. Wenn dann diese Grenze überschritten ist, kann ich verbal und nonverbal reagieren. Es empfiehlt sich immer, ruhig zu bleiben. Dem Täter ohne Höflichkeiten, ohne Bitte eine klare Ansage zu machen, ihn dabei aber nicht zu beschimpfen, nicht zusätzlich möglicherweise noch provozieren und, wenn es möglich ist, die Situation sofort verlassen.
Also nicht in die Konfrontation da reingehen.
Genau. Keine Konfrontation suchen, wie gesagt, nicht noch zusätzlich provozieren.
Ist aber schwer, weil man ja natürlich emotional erstmal wahrscheinlich geschockt ist und dann auch gefühlsmäßig stark reagiert.
Ist unheimlich schwer. Wir reden jetzt davon, welche Möglichkeiten habe ich zu reagieren. Und da zeigt einfach die Erfahrung, dass es sinnvoll ist, wirklich aus der Situation rauszugehen, möglichst schnell Öffentlichkeit herzustellen. Das heißt, wenn in der Situation, die du gerade als Beispiel geschildert hast, im Park, möglicherweise sind da noch andere Leute, ich kann auf mich aufmerksam machen. Ich darf laut schreien, ich darf auch laut um Hilfe schreien. Umstehende, wenn es möglich ist, direkt ansprechen, klare Ansagen machen. Sie in der roten Jacke, rufen Sie die Polizei, ich brauche Hilfe. Diese klaren Ansagen machen deutlich, dass da nicht möglicherweise zwei Personen sind, die sich kennen und gerade in Streit geraten sind und der Außenstehende den Eindruck hat, da mische ich mich mal lieber nicht ein, sondern da ist jetzt ein Mensch, der braucht meine Hilfe, weil er von einem Fremden angegriffen wird.
Klar und deutlich dieses Hilfesignal dann geben.
Genau.
Mancher schafft sich auch Pfefferspray an und meint damit, sich sichern zu können. Was hältst du von sowas?
Ja, sehe ich sehr kritisch, weil letzten Endes muss man sich immer wieder verdeutlichen, dass ich so ein sogenanntes Tierabwehrspray oder Pfefferspray in der Situation ja theoretisch schon in der Hand haben müsste. Das heißt, in den meisten Fällen werde ich das gar nicht griffbereit dabei haben. Und ich muss mir auch dessen bewusst sein, wenn ich nicht die Handhabung vorher des Öfteren trainiert habe, bin ich möglicherweise handlungsunsicher. Das heißt, ich weiß gar nicht, kommt da jetzt ein Sprühnebel, kommt da ein Strahl, wie weit reicht der denn? Bin ich überhaupt in der Lage, diese Situation, die ich vorher nicht trainiert habe, mit einer Waffe, so muss man es ja im Grunde benennen, in der Hand irgendwo bin ich dann noch handlungsfähig. Und deswegen raten wir davon eigentlich ab. Aber ich finde, eine wesentlich bessere Alternative ist tatsächlich die Anschaffung eines Schrillalarms. Das sind so kleine Geräte, die kann ich mir auch an den Schlüssel hängen. Den Schlüssel kann ich auch in die Hand nehmen, kann diesen Schrillalarm jederzeit durch Lösen eines Stiftes relativ unkompliziert auslösen. Oder für mich noch die praktikablere Methode, jeder hat heutzutage oder fast jeder hat ein Smartphone dabei. Und die neueren Smartphones, sowohl Android-Geräte als auch iPhones, verfügen alle über eine Notfallfunktion. Viele wissen das aber nicht. Es ist zum Beispiel bei Apple-Geräten so, dass durch fünfmaliges Drücken der Seitentaste der sogenannte Panikmodus ausgelöst wird. Das heißt, es ertönt ein sehr, sehr lauter Hubton, der dann in einen Countdown oder der dann mit einem Countdown in eine automatische Verbindung zur Rettungsleitstelle mündet. Und ich finde gut dabei, dass ich im Grunde, ohne dass ich aufs Display schauen muss, diesen Alarm auslösen kann. Man kann da im Smartphone auch noch Einstellungen vornehmen, dass beispielsweise auch automatisch der Standort mitgesendet wird, dass Notfallkontakte informiert werden, dass automatisch Audio- oder Videoaufzeichnungen gestartet werden. Und ich finde, das ist zumindest ein gutes Mittel, mit dem ich zum einen einen Schreckmoment kreiere, auch beim Täter. Weil wenn da so ein unheimlich lauter Ton ertönt, ist man erstmal überrascht und möglicherweise für die entscheidende Sekunde auch nicht handlungsfähig. Das heißt, diese Sekunde verschafft mir schon wieder Zeit, aus der Situation rauszugehen. Und dann, wie gesagt, in der Folge, wenn ich nicht reagiere, wird automatisch eine Verbindung zum Notruf der Polizei bzw. zur Rettungsleitstelle hergestellt.
Und viele Menschen haben ihr Handy ja ohnehin schon in
genau,
der Hand.
Genau.
Und das ist, glaube ich, was, das kann man gefahrloser mal ausprobieren, als wenn man mal testweise mit Pfefferspray herumhantiert und das vielleicht bei Gegenwind tut.
Ja, genau. Nur dann bitte den Countdown rechtzeitig beenden, damit keine unbeabsichtigten Notrufe.
Klar, aber eben Handlungssicherheit ein bisschen sich verschaffen, ist da mit Sicherheit nicht verkehrt. Es ist... Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist, in so einer Situation auch nochmal den Fokus der Wahrnehmung bewusst auf den Täter zu lenken. Aber ich glaube, dass das uns als Polizei durchaus helfen kann, wenn es um die Ermittlungsarbeit geht.
Ja, stimmt. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Natürlich habe ich in vielen Fällen in dieser Schocksituation gar kein Auge, gar kein Ohr dafür, mir jetzt Details möglicherweise einzuprägen. Aber auch da, wenn ich mich vorab gedanklich damit beschäftige und zum Beispiel mir vorab gedanklich überlege, wenn mir so etwas passiert, dann präge ich mir ein, welche Schuhe hat der Täter getragen, welche Haarfarbe, mit welchem Fahrrad ist er vielleicht unterwegs gewesen. All das sind Dinge, die kann ich nachher, wenn es denn dann an die Ermittlungen geht, die können unheimlich wertvoll werden und letzten Endes auch den Ausschlag geben, wenn es darum geht, den Täter eben zu ermitteln.
Ich glaube, wir sprachen ja eben drüber eingangs, wo fängt etwas an, was ich als unangenehm empfinde, was ich als Grenzverletzung empfinde. Im Zweifelsfall, wenn einem sowas passiert, sollte man auf jeden Fall immer die Polizei verständigen, denke ich.
Ja, im Zweifel, wie gesagt, da vertreten wir ganz klar die Position, lieber einmal mehr als einmal weniger anrufen. Immer dann, wenn es im Grunde für mich bedrohlich wird, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, hier stimmt etwas nicht. In dieser Situation droht Gefahr. Und das kann genauso natürlich auch Männern passieren. Sind ja nicht nur Frauen oder Mädchen von diesen plötzlichen Übergriffen betroffen, sondern durchaus auch Männer.
Wenn es zu einer solchen Tat gekommen ist, von Seiten des Opferschutzes habt ihr ja auch Erfahrung mit den Auswirkungen, die eine solche Tat auf die Betroffenen hat. Wie stellt sich das dar?
Ja, gerade bei den gravierenderen Übergriffen, so will ich es jetzt mal nennen, also sprich Übergriffe, wo tatsächlich auch Gewalt in irgendeiner Form stattgefunden hat, kann so ein Erlebnis natürlich potenziell traumatisierend wirken. Trauma ist griechisch, bedeutet Wunde, ist letzten Endes nichts anderes als eine seelische Verletzung, die eben ausgelöst werden kann durch dieses Gefühl von absoluter Hilflosigkeit, Gefühl von ausgeliefert sein in der Situation, wo ich, wie gesagt, angegriffen werde, wo ich eine Gewalterfahrung mache oder wo eben ich ja bis hin zu einem subjektiven, bis zu einer subjektiven Todesangst im Grunde mich befinde. Und auch da gilt wieder, man kann da keinen Maßstab setzen, dass man so oder so reagieren müsste, sondern jeder Mensch ist anders. Und es hängt natürlich auch davon ab, welche Vorerfahrungen habe ich bislang im Leben gemacht? Wie bin ich sozial eingebettet? Ja, und letzten Endes kann dann in manchen Fällen auch ein solcher plötzlicher Übergriff wirklich zu einer Traumatisierung führen. Und da ist uns ganz, ganz wichtig, in diesen Fällen sich auch Hilfe zu holen. Und wir als Dienststelle Opferschutz bieten da auch an, mit den Betroffenen ins Gespräch zu gehen. Wir klären darüber auf, über Entstehung und Symptome einer Traumatisierung. Das reicht also von wiederholten Albträumen, Schlaflosigkeit, sozialer Rücksicht, Vermeidungsverhalten. Ich mag zum Beispiel gar nicht mehr rausgehen aus Angst oder ich durchlebe immer wieder diese Situation. Ich werde sozusagen immer wieder getriggert, wenn ich ja, in bestimmten Bereichen unterwegs bin oder ja, mich bestimmten Situationen konfrontiert sehe. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man schon frühzeitig auch versucht, möglichen Trauma-Folgestörungen vorzubeugen. Wir würden in solchen Fällen die Betroffenen, wenn sie das denn möchten, auch an die Traumaambulanz verweisen. Dort gibt es tatsächlich relativ zeitnah auch die Möglichkeit, sich eine professionelle, ärztliche, therapeutische Einschätzung seiner gesundheitlichen Situation zu holen.
Also neben der strafrechtlichen Aufarbeitung, die ein solches Ereignis erfährt, braucht es im Zweifelsfall immer auch noch diese menschliche Aufarbeitung. Ich denke, ein Trauma, das ist auch etwas, das vielleicht in der ersten Phase noch gar nicht so bewusst ist, sondern sogar auch im Nachhinein dann auftreten kann. Man muss sich ja klar machen, das ist ein singuläres, punktuelles Ereignis, das aber für die Betroffenen die Lebensqualität auf Jahre ganz massiv beeinflussen kann.
Genau, das ist der Punkt. Meine Lebensqualität ist möglicherweise sehr stark dadurch beeinflusst. Und auch da, nicht jeder, der Opfer eines Übergriffs geworden ist, braucht therapeutische Hilfe. Aber wichtig zu wissen ist, dass es diese Hilfe gibt, wenn ich sie dann brauche. Die Trauma oder man teilt die Phasen einer solchen traumatischen Reaktion in der Regel auch in drei Phasen ein. Das ist erstmal die sogenannte Schockreaktion, die auch vollkommen normal ist. Ne? Dass ich also erstmal das Erlebnis vielleicht so empfinde, als ob es mir gar nicht passiert ist, als ob ich das negiere, als ob ich sage, ich nehme mich selber wahr wie in einem Film. Ich habe das von außen irgendwo gesehen. Das hören wir also sehr, sehr häufig. Die geht dann in der Regel über in eine Einwirkungsphase, wo ich im Grunde verarbeite oder wo mir erstmal bewusst wird, ja, was ist denn da eigentlich passiert mit mir? Und in der Regel sollte das dann, wie gesagt, irgendwann in eine Erholungsphase übergehen, wo ich das Erlebte im Grunde ja, ablegen kann, wo ich damit im Grunde gut weiterleben kann, es aber nicht in dem Sinne aus meinem Gedächtnis löschen kann, wie viele das gerne wollen würden. Und wenn ich da merke, ich komme nicht weiter oder ich bemerke Verhaltensänderungen an mir selber oder mein näheres Umfeld weist mich darauf hin, dass ich mich verändert habe, weil sehr häufig merkt man das selber gar nicht. Spätestens dann sollte ich tatsächlich losgehen und mir da Hilfe bzw. Beratung auch einholen.
Vielleicht ist es in dem Sinne auch ein Stück weit Prävention, was fürs eigene Selbstbewusstsein zu tun, um im Falle eines Falles besser umgehen zu können mit einem solchen Ereignis?
Ja, aber nochmal, ganz wichtig ist mir wirklich an der Stelle, wir dürfen keine Schuldumkehr betreiben. Ne? Also dass wirklich klar ist, verantwortlich für die Tat ist der Täter. Und wenn solche Angriffe passieren, dann liegt es ja im Wesen der Tat, dass es plötzlich ist. Und Ich kann mich möglicherweise auch jahrelang gut vorbereitet haben. Ich kann Selbstverteidigungstechniken erlernt haben und schaffe es trotzdem nicht, diesen Angriff abzuwehren oder mich der Situation zu entziehen. Und dann ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass auch das soziale Umfeld nicht mit Vorwürfen reagiert. Nicht nachfragt, Mensch, na, warum hast du denn vielleicht diesen Weg gewählt? Du hättest doch auch den beleuchteten Weg nach Hause nehmen können. Diese Vorwürfe rufen bei Opfern von Straftaten immer so ein Stück weit ein Schuldbewusstsein hervor. Und ich finde, das ist absolut kontraproduktiv.
Täter-Opfer-Umkehr.
Genau, ne? Täter-Opfer-Umkehr. Und da ist es wirklich wichtig, dass auch die Betroffenen in meinem Umfeld einfühlsam reagieren, verständnisvoll reagieren. Ein geflügeltes Wort ist bei uns immer, dass wir den Betroffenen sagen, jede Reaktion ist erstmal normal. Das Ereignis, was passiert ist, das ist unnormal. Ja, und dass man also im Grunde verständnisvoll reagiert und keine Vorwürfe macht. Warum hast du nicht das und das gemacht?
Ohne den Bogen jetzt zu weit spannen zu wollen, aber wenn wir über sexuelle Belästigung reden, wir haben jetzt sehr stark den Fokus auf diese überfallartigen Geschehnisse gehabt, wo es keine Täter-Opfer-Beziehung gibt. Es ist ja auch so, dass sehr viel an sexueller Belästigung in einem eher vertrauten Umfeld stattfindet, wo dann vielleicht sogar die Gefahr der Täter-Opfer-Umkehrung noch höher ist.
Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Der Großteil der sexuellen Gewaltdelikte, wenn wir sprechen von sexuellem Missbrauch von Kindern, von Vergewaltigung, dann passiert ein Großteil dieser Taten im näheren sozialen Umfeld oder eben sogar im familiären Umfeld. Das muss man einfach wissen. Und Täter entwickeln da in der Regel sehr gute Strategien, um sich da auch das Schweigen ihrer Opfer zu, in Anführungsstrichen, zu erkaufen. Also die gehen da sehr, sehr planvoll in der Regel vor und das ist nicht zu vergleichen mit diesen überfallartigen sexuellen Belästigungs-Übergriffen. Das ist klar. Also in diesen Fällen sind tatsächlich nur 10-15% der Täter den Betroffenen gänzlich unbekannt.
Halten wir also nochmal fest, verantwortlich für die Tat ist der Täter und er ist es in jedem Fall.
Genau.
Ob Nähe zwischen Täter und Opfer bestanden hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und das Bauchgefühl der Betroffenen ist ein sehr guter Gradmesser dafür, ob es sich um eine Grenzverletzung gehandelt hat oder nicht. Wenn eine Geschädigte es als Grenzverletzung empfindet, dann war es
genau
eine. Und wenn der Täter sich 100-mal hinstellt und sagt, das war doch nichts. Wir haben da jetzt dieses prominente Beispiel aus dem Fußball bei der Siegerehrung zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft, wo der spanische Verbandschef hinterher sich ja noch als Opfer dargestellt hat. Aber wir sehen, es spielt auf allen Ebenen und wiederholt sich immer wieder dieses Muster.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Unabhängig davon übrigens, ob es jetzt eine strafrechtliche Relevanz besitzt oder nicht, bin ich der Meinung, dass man grundsätzlich, wenn meine Grenze überschritten worden ist, wenn ich sage, so wie da mit mir umgegangen worden ist, das ist nicht in Ordnung, dann muss ich mich äußern, dann muss ich mir, ja, wenn es nicht anders geht, Hilfe und Unterstützung suchen.
Es geht immer auch darum, dass das Umfeld, das soziale Umfeld, sensibel ist.
Genau.
Für das, was geschieht. Und
genau.
Nicht die Ohren auf durchzustellt und wegschaut.
Hinschauen, handeln.
Genau, so hinschauen und handeln.
Schönes Schlagwort, ja.
Ja, super auf den Punkt gebracht. Ich denke, wenn Interessierte weitere Fragen haben, können sie sich ja sicherlich auch an eure Dienststelle wenden.
Ja, in jedem Fall.
Vielleicht sagst du nochmal eure Erreichbarkeit.
Ja, also wir sind 2 Opferschutzbeauftragte hier in der Kreispolizeibehörde Borken. Das ist zum einen der Berthold Höhing und ich. Wir sind erreichbar. Im Grunde unter der Durchwahl der Polizei. 02861 9000 ist die Nummer, unter der man im Grunde zu uns durchgestellt werden kann. Und wir versuchen natürlich in allen Fragen zur Seite zu stehen. Wenn wir mal nicht weiter wissen sollten, haben wir auch ein tolles Netzwerk an beispielsweise Beratungsstellen, Opferhilfevereinen, mit denen wir in Kontakt stehen und dann möglicherweise auch weiter vermitteln können.
Vielen Dank.
Gerne.
Unser Thema heute: sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt. Gesprochen habe ich darüber mit Dagmar Reimer, Kriminalhauptkommissarin V von unserem Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Und wie gesagt, wer Rat sucht, kann jederzeit anrufen über die 02861 9000. Ich glaube, 3 Nullen ist richtig. Dann sind wir bei der Zentrale bei uns. Und ganz wichtig, die allerwichtigste Nummer im Notfall, vergessen Sie es nicht, die 110. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.